Ihr seid ja wirklich beneidenswerte Menschen, dass ihr hier wohnen dürft, wo andere Urlaub machen. Oder wo wir auch Urlaub machen, immer wieder mal am Chiemsee und so am See und die Berge. Und ihr seid genau dazwischen und das ist ein richtig, richtig herrlicher Platz, wo ihr seid. Genau. Ich bin heute hier, weil ich mit der Bibelausstellung unterwegs bin und arbeite und ihr Interesse habt, mit der Bibelausstellung zu arbeiten. Und es geht jetzt einfach darum, schon mal ein bisschen einen Eindruck zu kriegen, was ist das eigentlich, wie kann das überhaupt gelingen. Und wir werden dann nach dem Mittagessen eine Runde machen, wo wir einfach das so vorstellen und durchgehen, einfach mal sehen. Ich möchte nur am Anfang schon mal ein paar Bilder zeigen von der Bibelausstellung, dass man einfach auch schon mal sieht, was das ist. Wenn jemand schon mal wissen will, um was es heute in der Predigt geht, dann würde ich schon mal empfehlen, die Bibel aufzuschlagen. Ich möchte heute etwas sagen über den zweiten Timotheusbrief. Und der Abschnitt, um den es heute geht, ist der zweite Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 16 und 17 und auch ein bisschen darum herum. Deswegen ist ganz gut, wenn man mit reinschaut. Und um was könnte es anders gehen in der Predigt als um die Bibel, weil es eben auch jetzt um das Anliegen von der Bibelausstellung geht, die wir haben. Die Bibelausstellung ist ein Werkzeug, ein missionarisches Instrument, was wir haben von der Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden, AGB. Kennt ihr das, AGB? Genau. Also das ist unser Kürzel AGB, ne? Und normalerweise denken alle an etwas anderes, wenn sie AGB lesen. Man denkt dann immer gleich an allgemeine Geschäftsbedingungen. Genau, ich gehe mal einfach ein bisschen. Okay, geht schon. Lass ruhig stehen. Ich mache gleich aus, dann geht das schon so. Genau. Normalerweise heißt das allgemeine Geschäftsbedingungen. Und wenn jemand im Internet einkauft, ne, kommt man gar nicht drum herum, sich mit der AGB zu beschäftigen. Genau. Und dann kommt immer ganz zum Schluss, bevor man den Verkauf abschließen kann, die Frage, haben Sie die AGB akzeptiert? Und wenn man da kein Häkchen reinmacht in den Kasten, dann kommt man nicht weiter. Und ich freue mich immer über die millionenfache Akzeptanz von der AGB, die dort für allgemeine Geschäftsbedingungen steht. Aber bei uns steht sie für Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden. Was ich mir am meisten wünschen würde, wofür sie stehen sollte, ist aktive Gemeindebewegung, weil wir als Gemeindebewegung einen aktiven Beitrag bringen wollen, dass das Evangelium verkündigt wird, weitergegeben wird. Und deswegen ist unser Motto, damit das Evangelium alles durchdringt. Wir tun alles, dass das Evangelium alles durchdringt. Diese Welt, unser Land, aber auch uns ganz persönlich, dass das Evangelium uns mich durchdringt und dass das eine tiefe Wurzel hat in uns, die Gnade, die in Jesus deutlich geworden ist, dass unsere Gemeinden vom Evangelium durchdrungen werden. Das ist unser ganz, ganz starkes Anliegen. Und eines der vielen Sachen, die wir machen, ist eben Bibelausstellung, wo wir merken, das ist ein guter Weg, ein gutes Instrument, um Gottes Wort weiterzugeben, um da was zu sagen. An vielen Orten ist die so wie hier. Da war sie in Dillingen und da haben die Leute erzählt, hinterher geschrieben in einem Zeitungsartikel, mit mehr als 1300 Besuchern übertraf die Ausstellung alle Erwartungen. In einer Woche 1300 Besucher in der Ausstellung und ich freue mich einfach, dass so viele Leute sich ansprechen lassen. Ich bin ja viel zur Evangelisation unterwegs, auch Vortragswochen, Vortragsevangelisationen und ich weiß, wie schwer das ist, dann Leute einzuladen, auch zu solchen Vorträgen, wo ich merke, mit so einer Ausstellung geht das viel leichter, dass man eben anhand von der Ausstellung den Leuten erklärt, Kindern und auch Erwachsenen, warum die Bibel wichtig ist, was die Bibel bedeutet und ihnen das zeigen kann anhand von Gegenständen, wie hier die Schriftrolle oder anhand von Stellwänden, was es mit der Bibel auf sich hat, warum die Bibel ein wichtiges Buch ist, und das ist wichtig ist für jeden von uns, die Bibel zu lesen, dass die Bibel ein Rekordbuch ist. In keinem Guinness-Buch der Rekorde darf die Bibel fehlen, weil sie ein Rekordbuch ist. Es ist nach wie vor das meist gedruckte Buch, weltweit das meist verbreitete Buch. auf den verschiedenen Kontinenten, jetzt ganz besonders in Asien, wo viele Menschen sich für die Bibel interessieren und viele Menschen gedruckt werden. Auch in Afrika lesen Menschen die Bibel, fragen nach der Bibel. Und von daher, die Bibel ist ein Rekordbuch. Es ist das meist übersetzte Buch. Und wir haben in der Ausstellung einfach ganz viele Dinge, wo man merkt, die Bibel ist was ganz Besonderes, ist ein absolutes Rekordbuch und ist ganz wichtig. Aber nicht nur allgemein, sondern auch ganz persönlich. Ich habe mal hier ein Exponat mitgebracht und zeige das hier vorne, was uns für die Bibelausstellung zur Verfügung gestellt wurde. Da kam eine Familie in die Bibelausstellung und hat uns diese Bibel geschenkt, dass wir sie mit ausstellen können. Kann man das sehen, was das ist? Das ist eine durchschossene Bibel. Und dann haben die gesagt, diese Bibel rettete meinem Onkel das Leben. Und dann haben sie uns erklärt, dass im Krieg der Schuss nicht den Menschen getroffen hat, den Onkel getroffen hat, sondern dass der Schuss in der Bibel stecken geblieben ist und der das abgefangen hat und er am Leben geblieben ist. Aber die Bibel sieht ganz schön durchlöchert aus. Und dann haben sie aber weitergesprochen und haben gesagt, nicht nur in diesem wörtlichen Sinn hat die Bibel das Leben gerettet von dem Onkel, sondern auch im übertragenen Sinn. Wir haben angefangen, unser Leben nach der Bibel auszurichten und wir haben den Eindruck, das hat uns wirklich das Leben gerettet, dass unser Leben anders geworden ist, weil wir uns nach Gottes Wort ausgerichtet haben. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen. Wir haben ganz viele Dinge drin in der Ausstellung, ganz viele wertvolle Exponate. Wir haben unter anderem die teuerste Bibel der Welt. Da hat jemand 10 Millionen Dollar ausgegeben für eine Bibel. Ich sage gleich, wir haben nicht das Original, sondern wir haben einen Abdruck, ein Faksimile, einen originalgetreuen Nachdruck davon, von einer Bibel, die 10 Millionen Dollar gekauft hat. Sonst würde ich sie nicht so rumtransportieren in der Wanderausstellung. Aber auch die wir haben, ist richtig wertvoll. Warum bezahlt jemand 10 Millionen Dollar für eine Bibel? Bitte? Weil es was ganz Wertvolles ist. Die Bibel ist was ganz Wertvolles, genau. Aber es gibt ja auch billigere Bibeln. Ne? Und wir haben dann auch immer billige Bibeln dabei, die wir auch verschenken, dass jeder eine Bibel haben kann, weil es uns wichtig ist, dass jeder eine Bibel hat und in der Bibel liest. Oder da haben wir so ganz billige für 1 Euro oder 2,50 Euro kann man eine Bibel kriegen. Warum bezahlt jemand 10 Millionen Dollar für eine Bibel? Bitte? Vielleicht hat es einen besonderen Vorbesitzer gehabt. Diese Bibel hatte gar keinen Vorbesitzer. Das war nämlich, ja? Die sehr alt, genau. Die ist richtig alt. Und zwar ist das erste gedruckte Buch überhaupt. Als man angefangen hat, Bücher zu drucken, war das erste Buch, was der Johann Gutenberg gedruckt hat, eine Bibel. Weil er wusste, das ist ein wichtiges Buch und dass er das erste Buch, was er druckt, nicht irgendwas, nicht irgendeinen Roman drucken wollte, sondern er hat die Bibel gedruckt. Und das war 1455, schon ziemlich lange her, genau. Und von der ersten Auflage von diesen Bibeln, das waren damals die erste Auflage, waren etwa 140 Stück, gibt es bis heute noch 38 weltweit. Und die liegen im Museum, im Gutenberg-Museum in Mainz oder in Berlin, in London und in den großen Museen. Und ein Amerikaner hat gesagt, ich will jedenfalls aus der ersten Auflage im Privatbesitz haben und hat dafür so viel Geld ausgegeben, dass er 10 Millionen Dollar dafür bezahlt hat. Und das ist meines Wissens nach das teuerste Buch der Welt. Das ist auch ein Rekord, ne? Dass das teuerste Buch ist. Und ein Rekord, den man auch nicht brechen kann, ist, es ist das erste Buch und es bleibt das erste Buch. Das wird immer so sein. Und dieses Buch hat unsere Geschichte geprägt, unsere Kultur geprägt, die Bibel in deutsche Sprache. Als Martin Luther die Bibel ins Deutsche übersetzt hat, ist durch die Übersetzung der Bibel eine einheitliche deutsche Schriftsprache entstanden. Und dass wir überhaupt so sprechen, wie wir sprechen, war noch ein bisschen anders damals. Das war Sächsisch, die sächsische Kanzleisprache, die man damals gesprochen hat. Aber dadurch haben wir eine einheitliche deutsche Schriftsprache in Deutschland, sonst würden alle weiterhin bayerisch reden und sächsisch reden und schwäbisch schwätzen, genau, und alles Mögliche. Also die Bibel hat unsere Kultur geprägt, unser Leben geprägt, unsere Art zu denken geprägt, und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir Menschen wieder entdecken, was für ein Wert eigentlich da drin steckt und was für ein Wert die Bibel hat. Ihr seid dabei, euch auf die Bibelausstellung einzustellen. Ich freue mich darüber, dass ihr darauf zugeht. Und möchte alles dazu tun, dass das gut gelingt, dass diese Ausstellung hier gut durchgeführt werden kann. Aber ich würde schon gerne zunächst die Frage stellen, warum eigentlich? Warum beschäftigen wir uns mit der Bibel? Warum ist die Bibel so wichtig? Ein paar Aspekte habe ich schon gesagt. Diese Bibel rettete und meinem Onkel das Leben. Die Bibel ist persönlich ganz wichtig. Aber ich möchte gerne aus dem Wort Gottes heute einen Aspekt rausgreifen. Dankeschön, hoffentlich schmeiße ich das nicht um. Genau. Geht schon. Genau. Warum die Bibel wichtig ist, und deswegen habe ich den Bibelvers ausgewählt. Ich mache die Bibelausstellung nicht deswegen, weil die Bibel so ein altes Buch ist. Ich mache die Bibelausstellung nicht deswegen, weil die Bibel unsere Kultur geprägt hat. Ich mache die Bibel nicht deswegen, weil sie sehr viel Kunst hervorgebracht hat. Wir haben künstlerisch gestaltete Bibeln da drin, wunderbare Exponate mit Blattgold belegt. Da gibt es richtig schöne künstlerisch gestaltete Sachen. Ich mache auch nicht eine Bibelausstellung, weil es das älteste Buch ist, sondern weil die Bibel etwas mit uns macht. Und das steht in dem Abschnitt im 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 und 17. Und da heißt es, alle Schrift, also die ganze Heilige Schrift, die Bibel, ist von Gott eingegeben. Das ist nicht etwas, was sich Menschen ausgedacht haben, sondern ist von Gott eingegeben, von Gott inspiriert. Und dann geht es weiter und heißt es, und ist nützlich. Die Bibel ist nützlich. Sie hilft uns richtig. Und dann kommen vier Sachen, wozu die Bibel nützlich ist. Die Bibel ist nützlich zur Lehre, um uns zu informieren, zur Überführung von Dingen, die nicht gut sind, zur Zurechtweisung. Die Bibel will uns zurechtbringen, unser Leben in Ordnung bringen, und zur Unterweisung oder zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und dann kommt für mich eine ganz wichtige Aussage, Vers 17. Wozu? Damit ein Mensch Gottes wird und für jedes gute Werk ausgerüstet. Deswegen die Bibel. Damit wir Menschen Gottes werden und zu jedem guten Werk fähig. Wir sind sehr fähig zu nicht so guten Werken, und die Bibel möchte uns dazu fähig machen, dass sie uns zu guten Werken fähig macht. Also die Bibel will uns zu Männern und Frauen Gottes machen. Eigentlich geht es dann darum, dass die Bibel uns zu gestandenen Persönlichkeiten machen will. Die Bibel will uns helfen, eine stabile, gestandene Persönlichkeit zu werden, die für etwas steht, die Werte hat in ihrem Leben und die einen guten Weg findet durch ihr Leben durch. Ist das gut und wichtig? Ich glaube, dass das heute absolut wichtig ist. Wenn heute Menschen nicht eine stabile Persönlichkeit haben, sind oder werden, haben sie in unserer Zeit kaum eine Chance. Es ist unglaublich schwer, in unserer Welt zurechtzukommen, wenn man nicht in sich selbst eine Stabilität hat, die uns eine Ausrichtung hat, die uns zeigt, wie man leben kann. Ich möchte das mal im Bild sagen. Jemand hat das mal gesagt, wenn ich mir unsere heutige Zeit anschaue, dann kommt es mir so vor, als wären wir alle auf einem weiten Feld. Es gibt keine Wege. Jeder muss sich seinen Weg selber suchen. und den Weg finden, den er gehen kann? Es gibt keine vorgegebenen Wege. Man sagte, früher war das anders. Früher war das eher so wie ein Hohlweg. So ein Hohlweg durch die Berge oder so, ja? Wo ein Wagen durchgefahren ist. Und dann war das oft so bei den Hohlwegen, dass die Spuren von den Rädern so tief eingefahren sind, dass man gar nicht anders konnte, als genau auf diesem Weg zu gehen und zu fahren. Und es war völlig klar, wie man zu leben hat, was man tut, manchmal auch sogar, welchen Beruf jemand erlernt, dass man von vornherein sagen konnte, meiner wird Schreiner. Ja? Wenn der Vater Schreiner war, dann werden die Kinder auch Schreiner. Aber heute kannst du dir deinen Beruf aussuchen, ist völlig klar. Es war früher nicht selbstverständlich, dass man sich seinen Ehepartner selber aussuchen konnte. Da musste standesgemäß geheiratet werden. Es war ganz viel vorgegeben in unserer Gesellschaft. Es war klar, was gut und böse ist. Es war klar, was man tut. Und was man nicht tut, das ist heute alles anders. Heute kannst du tun und lassen, was du willst. Und da kann dir keiner reinreden. Du kannst dir natürlich heute den Beruf aussuchen, der dir Spaß macht. Du kannst dir auch aussuchen, wie du dich ernähren willst. Ob du dich gesund ernähren willst oder ob du nur Fastfood isst. Das ist deine Sache. It's up to you, würden die Engländer sagen. Du kannst das machen, wie du das machst. Du kannst dir deinen Partner aussuchen. Du kannst dir sogar aussuchen, ob du mit dem Partner einfach zusammenleben willst oder ob du tatsächlich heiraten willst. Ist heute nicht so ein wahnsinniges Thema. Da schaut keiner so kritisch aus unserer Umgebung da drauf. Du kannst dir heute aussuchen, ob du Familie werden willst oder nicht, ob du Kinder bekommen willst. Und vielfach wird das Problem so gelöst, dass man eben auch Schwangerschaft verhütet oder sogar auch Kinder abtreibt, weil man das nicht möchte. Man kann sich heute sogar die sexuelle Orientierung aussuchen und dass man eben seine sexuelle Orientierung selbst bestimmt und dass man sagt, das muss nicht unbedingt vorgegeben sein. Du kannst als Tunte rumlaufen und irgendwie ist das ganz normal in unserer Gesellschaft. Das kann jeder so halten, wie er es will. Man kann sich sogar wahrscheinlich bald aussuchen oder die Diskussion war jetzt ganz stark, wann man sterben möchte. Beihilfe zum Selbstmord, dass das legalisiert wird. Man kann heute ganz viel machen. Wir haben wenig vorgegebene Sachen in unserer Gesellschaft. Und wenn jemand nicht selber weiß, was er will, hat er echte Schwierigkeiten. Wir haben eine große Entscheidungsfreiheit und das ist auf der einen Seite richtig gut, dass man eben nicht alles vorgegeben hat und wir können ganz viele Sachen selber entscheiden. Das ist richtig gut. Aber wir müssen es uns auch selber entscheiden und das überfordert viele Menschen in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Gesellschaft, dass sie wenig Werte haben, dass sie wenig Substanz haben in ihrem Leben, keine stabile Persönlichkeit sind, wie sie leben können. Und die Schwierigkeit ist die, du kannst machen, was du willst, aber ob dein Leben dadurch gelingt und gut wird, oder ob du dein Leben damit zerstörst, das ist auch deine eigene Sache. Und dann ist es oft so, dann stehst du mit dem Problem ganz schön alleine da. Wenn Beziehungen eben nicht gelingen, wenn man sich falsch ernährt und krank wird, wo man das alles tun kann, aber die Konsequenzen davon, die tragen wir selbst. Und deswegen glaube ich, ist das ein ganz wichtiges Anliegen, was der Apostel Paulus uns hier sagt, dass er sich wünscht, dass ein Mensch Gottes wird und zu jedem guten Werk geschickt wird, einen guten Weg findet, eine gestandene Persönlichkeit wird, die weiß, wie sie leben kann. Das ist in unserer Zeit, glaube ich, besonders wichtig. Aber auch früher war das schon so. Wir leben in der sogenannten letzten Zeit und das ist genau das, womit der Apostel Paulus in dem Kapitel einsteigt, in 2. Timotheus Kapitel 3, da sagt er, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Und davon merken wir etwas. Ich glaube, dass wir in dieser Zeit leben und dass es nicht leichter wird in unserer heutigen Zeit. Und wir haben schon im Gebet einige Problemfelder auch angesprochen, die wir in unserer heutigen Zeit erleben. Und dann beschreibt der Apostel Paulus diese letzte Zeit, die damals schon angebrochen ist, aber die sich natürlich zuspitzt in unserer heutigen Zeit, wo er sagt, die Menschen werden selbstsüchtig sein, egoistisch. Ist das so? Jeder schaut auf sich selbst. Geldliebend. Haben wir das? Es dreht sich alles um Geld. Und jeder schaut, dass er genug davon hat. Prahlerisch. Hochmütig. Lästerer. Man kann heute über alles herziehen. Über jeden und jedes. Nichts ist einem heilig. Den Eltern ungehorsam. Undankbar. Lieblos. Unversöhnlich. Verleumder. Unenthaltsam, grausam, Brutalität, Terrorismus, das sind Kennzeichen von unserer heutigen Zeit, die wir sehen. Das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Das ist, glaube ich, auch eine starke Beschreibung für unsere heutige Zeit. Mehr das Vergnügen liebend als Gott. Hauptsache Spaß. Sie haben zwar eine Form der Gottseligkeit, deren Kraft aber verleugnen sie, auch in unserem christlichen Abendland. Eine Form von Gottseligkeit ist noch da, aber die Kraft verleugnen sie. Und viele von den Dingen, die Paulus hier beschreibt, die waren damals im ersten Jahrhundert schon so, aber im 21. Jahrhundert, glaube ich, ganz besonders. Auch wenn er schreibt von Menschen mit Begierden, die durch die Häuser schleichen und Frauen verführen, Leute, die immer zu lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Paulus sagt, von diesen wende dich weg. Und er sagt, wir brauchen eine klare Einstellung, dass wir Ja sagen können zu Dingen, aber auch ganz bewusst Nein sagen können zu Dingen. Wir müssen Entscheidungen selber treffen in dieser Zeit, in der wir leben, die immer schwieriger wird. Aber ich bin sehr froh, dass der Apostel Paulus nicht nur sagt, dass es wichtig ist, eine gestandene Persönlichkeit zu werden, um in dieser Welt überhaupt klarzukommen, sondern er sagt uns auch, wie wir eine gestandene Persönlichkeit werden. Er sagt uns, wie Menschen dahin kommen. Und das sagt er sehr persönlich seinem jungen Freund Timotheus, dem er das nahelegt und sagt, ich wünsche dir von Herzen, dass du ein Mann Gottes wirst, zu jedem guten Werk geschickt. Genauso wie ich das jedem anderen wünsche. Und ich zeig dir zwei Wege, wie das gehen kann, wie Menschen gestandene Persönlichkeiten werden. Und das erste ist das Vorbild. Und das zweite ist die Bibel. Wenn wir jetzt reinschauen in den Text, 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 10, da spricht er das Vorbild an, wo er sich selbst als Vorbild hinstellt und sagt, du bist gefolgt meiner Lehre, meinem Wandel, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, wofür ich mich entschieden habe, meinem Glauben, meiner Geduld, meinem Ausharren, meiner Liebe, auch meinen Verfolgungen und Leiden, die mir in Antiochien, in Ikonien und Lystra widerfahren sind. Und du weißt, alle, die gottselig leben wollen, werden Verfolgung erleben. Und das ist heute etwas, was viele Menschen erleben. Und das ist nicht selbstverständlich, dass wir so in Frieden uns versammeln können und so wenig Verfolgung erleben. Also Paulus sagt dem Timotheus, nimm dich mir zum Vorbild. Und du hast dich mir zum Vorbild genommen. Und das finde ich stark, dass das jemand sagen kann. Du kannst dich an mir orientieren. Es ist ein starkes Zeugnis, dass man sieht, ja, es gibt Menschen, da ist es gelungen, die haben eine klare Einstellung und haben einen guten Weg gefunden, wie sie leben können, wo man auch Leuten, Persönlichkeiten nachfolgen kann. Das hat mich persönlich geprägt. ich habe zum Glück Leute in meinem Leben gehabt, wo ich das sehen konnte, dass es gut ist, mit Gott zu leben, dass es gut ist, sich nach der Bibel zu orientieren. Und diese Leute waren nicht weit weg von mir. Meine Eltern waren zum Beispiel solche Leute, die mir ein echt starkes Zeugnis gegeben haben, ein Vorbild gegeben haben, wo ich sehen kann, ja, das ist ein guter Weg. So kann man leben und so kann das Leben gelingen. Und da bin ich persönlich sehr dankbar. Und dem Timotheus empfiehlt der Paulus, dass er sich ihn zum Vorbild nimmt. Und ich glaube, dass Paulus ein starkes Vorbild ist. Auch was wir lesen in der Bibel über Paulus, ist schon echt stark. Und Paulus war eine Persönlichkeit. Er war, glaube ich, die größte Persönlichkeit, vielleicht nach Jesus, die über diese Welt gegangen ist. Wie dieser Mann mit seinem Denken, mit seinem Tun die Welt beeinflusst hat und geprägt hat, das war ganz unglaublich. Damals die Missionsreisen, die Briefe, die ins Neue Testament gekommen sind. Und dieser Mann hat Ausrichtung gegeben, eine unglaublich starke Persönlichkeit. Und ich glaube, seine Gedanken nachzuvollziehen und ihn als Vorbild zu haben, das ist eine ganz, ganz wertvolle Sache. Vorbilder sind das eine. Wir brauchen Vorbilder und wir dürfen Vorbilder sein. Das ist für mich auch wichtig, auch so zu leben, dass sich andere an mir orientieren können. Hoffentlich sehen Sie das an mir, dass das Leben gelingt, wenn man sich an Jesus hält und dass man sagen kann, ja, das möchte ich auch so. Hoffentlich durfte ich meinen Kindern ein gutes Vorbild sein und auch Menschen in meiner Umgebung. Und darum bemühe ich mich von ganzem Herzen. Und ich bin dankbar, dass das jedenfalls ansatzweise gelingt und dass ich den Eindruck habe, Gott hat geholfen und Gnade gegeben, dass das Leben gelingen kann, dass mein Leben gelingt. Und dann das Zweite, was der Apostel Paulus sagt, ist, wie jemand eine starke Persönlichkeit wird, ist, dass man die Bibel liest, dass man sich mit Gottes Wort beschäftigt. Und davon spricht Paulus weiter, wo er den Brief an Timotheus, an seinen jungen Freund, schreibt. Und dann sagt er weiter, nachdem er das mit dem Vorbild ausgeführt hat, in Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist. Denn du weißt, von wem du es gelernt hast. Wieder das Vorbild. Und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen. Die Heilige Schrift hat Kraft, uns weise zu machen, uns klug zu machen. Die Kraft hat zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Gottes Wort hat Kraft zur Rettung. Die Bibel hat meinem Onkel das Leben gerettet, haben die gesagt. Die Bibel hat die Kraft zu retten. Menschen, die verloren sind, dass sie durch Jesus gerettet werden. Und das ist, was der Paulus sagt. Und dann sagt er, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Der Abschnitt, den wir gerade schon gelesen haben. Und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtbringung, zur Unterweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit ein Mensch Gottes richtig sei und für jedes gute Werk ausgerüstet. Ich würde das gerne nochmal ein bisschen in einem Bild sagen, eine kleine Begebenheit erzählen. Ich habe einen Freund, oder ich hatte einen Freund, der ist leider vor einiger Zeit gestorben. Und als dieser Freund geheiratet hat, haben die beiden, er und seine Frau, ausgemacht, wir werden einmal keinen Fernseher anschaffen. Sie haben gesagt, nee, wir wollen lieber Zeit für uns haben und lieber was miteinander zu machen, als da in die Glotze reinzugucken. Und uns damit zu beschäftigen. Er wusste auch, dass er da schon eine Schlagseite hat, dass er gerne am Abend auf dem Sofa liegt und Fernsehen guckt und dass das für ihn so Entspannung ist. Deswegen haben sie gesagt, komm, wir machen das anders. Wir wollen einfach Zeit haben für uns und werden uns keinen Fernseher anschaffen. Und so haben sie 10 glückliche Jahre miteinander erlebt ohne Fernseher. Geht das? Kann man das? Also wir haben einen Fernseher, ich habe nichts gegen Fernseher. Wenn man weiß, wo der Knopf zum Ausmachen ist, ist das auch ganz gut, da kann man schon ganz gut mit klarkommen. Aber nach 10 Jahren kriegte der Mann ein Problem. Da kam nämlich die Fußball-Weltmeisterschaft. Und er ist ein absoluter Fußballfan. Und jetzt hat er das erste Mal richtig gewurmt, dass er die Spiele nicht am eigenen Fernseher gucken kann. Und dann hat er eine Weile drüber nachgedacht und ist dann zu seiner Frau gegangen und hat zu ihr gesagt, sag mal, wie wäre das, wenn wir uns doch wieder einen Fernseher anschaffen? Du weißt, jetzt kommt die Fußball-Weltmeisterschaft und du hast die Wahl. Entweder ich bin jeden Abend beim Freund und gucke die Spiele dort, oder wir können die hier zusammen zu Hause zusammen gucken und vielleicht sollten wir uns doch wieder einen Fernseher anschaffen. Und seine Frau hat gesagt, ja, okay, können wir sind inzwischen erwachsen genug, wir wissen, wo der Knopf zum Ausmachen ist, dann können wir machen. Ne? Und er war ganz happy, dass seine Frau einverstanden ist und ist losgezogen, um einen Fernseher zu kaufen. Und er hat das dann so gemacht, dass er ganz bewusst so vor dem ersten Spiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft den Fernseher installieren wollte, um dann das Spiel mit seiner Frau zusammen zu gucken. Und hat dann die Kiste aufgepackt, den Fernseher angeschlossen, versucht, den zu installieren und die Kanäle reinzukriegen und sowas. Aber es ist ihm nicht gelungen. Er hat das probiert und jenes probiert, alle möglichen Sendersuchlaufprogramme darüber geschickt und es ist ihm nicht gelungen, ein Bild in den Kasten zu kriegen. Und er wurde immer ungeduldiger und genervter. Und dann fing er an zu sagen, blödes Ding, ich habe es dir gleich gewusst, ich hätte keinen Fernseher vom Aldi kaufen sollen, sondern vom Fachhändler und das ist nichts. Ja? Und hat richtig da rumgeschimpft und dann auf die Uhr geguckt und hat gesagt, gesehen, dass die erste Halbzeit schon längst läuft. Und dann sagte zu seiner Frau, jetzt gehe ich zu meinem Freund und um die zweite Halbzeit wenigstens dort in Ruhe zu gucken. Und hat alles stehen und liegen lassen, die Tür hinter sich zugeschlagen und ist zum Freund gegangen, um dort die zweite Halbzeit zu gucken. Ich weiß jetzt nicht mehr, was war. Ich weiß auch nicht, wer gewonnen hat. Jedenfalls nach dem Spiel kam er nach Hause, kommt ins Wohnzimmer, sieht seine Frau, sieht den Fernseher. Und am Fernseher war das schönste Bild. Und er guckt den Fernseher an und guckt seine Frau an und sagt zu ihr, wie hast du das gemacht? Und sagt sie, war eigentlich ganz einfach. Eigentlich wollte ich ja nur die Kisten wegräumen, die du mir freundlicherweise alle so mitten im Wohnzimmer stehen gelassen hast. Und als ich die Kiste so zusammengepackt habe, habe ich gesehen, da ist so ein kleines Heftchen drin. Und dieses Heftchen habe ich rausgeholt und habe dann angefangen, da drin zu blättern und zu lesen, habe die Abbildungen gesehen und habe gesehen, dass du zwar immer hier versucht hast, das einzustellen, aber die andere Sache gar nicht gesehen hast. Und das habe ich gemacht und es hat ganz schnell funktioniert. So viel zum Thema Technik und Frauen. Oder Frauen und Technik. Für ihn beschämend, das hätte er nicht vermutet, dass das geht. Genau. Aber auf der anderen Seite war er froh, dass es dann doch gelungen ist. Ich glaube, es wäre ein bisschen peinlich, wenn er wüsste, dass ich jetzt hier von ihm erzähle, seine Dinge, die er gemacht hat. Aber ich glaube, es ist ein schönes Beispiel, dass die Bibel so etwas ist wie so eine Anleitung zum Leben. Dass die Bibel so etwas ist wie eine Bedienungsanleitung. Und das, was wir hier lesen im 2. Timotheusbrief, das klingt fast so wie eine Anleitung zum Leben. Die Bibel ist nützlich. Und dann kommen vier Dinge, die man in jeder Anleitung findet. Sie ist nützlich zur Lehre. Und das ist das Erste, dass die Bibel nützlich ist zur Information. Die Bibel gibt uns die wichtigen Informationen für unser Leben. Sie sagt uns, womit wir es in unserem Leben zu tun haben. Dass wir von Gott geschaffen sind. Und dass Gott uns auf diese Welt gestellt hat mit einer klaren Bestimmung, mit einem Sinn. Und dass diese Bestimmung nicht darin liegt, viel Geld zu verdienen, sondern dass die Bestimmung darin liegt, in Beziehung zu leben, zu Gott und zu den Menschen. Die Bibel gibt uns die großen Zusammenhänge, auch was mit unserem Leben passiert ist, dass wir unser Leben selbst bestimmt haben, in die Hand genommen haben, uns von Gott entfernt haben und dass unser Leben dadurch kaputt gegangen ist und dass dadurch unser Leben in Unordnung kommt. Die Bibel gibt uns die grundsätzlichen großen Informationen, genauso wie eine Anleitung die Informationen gibt, wofür so ein Gerät eigentlich da ist, was für einen Strom das braucht, um das überhaupt in Gang zu kriegen, wie man es instand setzen kann und so weiter. Und ich glaube, dass das sehr, sehr nützliche und wichtige Informationen sind, die uns die Bibel gibt. Wenn wir unser Leben verstehen wollen, ist das wichtig, die Bibel zu lesen. Und ich glaube, dass das ein Riesengeschenk ist, wenn Menschen ihr Leben von Gott her verstehen können und sehen, ja, so sind die Zusammenhänge, so bin ich geschaffen und ich muss es mir nicht selbst aussuchen, sondern es gibt eine Bestimmung in meinem Leben, die Gott gesetzt hat für mich und dann dementsprechend zu leben und mich dementsprechend zu verhalten. Das ist ganz wichtig. Das Zweite, was hier steht, ist, alle Schrift ist nützlich zur Überführung, steht hier. Überführung von falschen Dingen. Oder man könnte es auch so sagen, ist nützlich zur Warnung. In den Gebrauchsanweisungen sind oft so Schilder, Achtung, das darf man jedenfalls nicht tun, vor Nässe schützen oder sonst etwas. Dieses Gerät nicht an 380 Volt anschließen. Man kann diese Warnung ignorieren und man kann das einfach trotzdem machen, aber man hat selber den Schaden davon. Und deswegen gibt uns die Bibel Warnungen und sagt uns, tut das nicht. Das ist nicht gut für dein Leben. Und wir tun gut daran, die Warnungen, die Gebote oder auch Verbote, die Gott uns gibt in seinem Wort, ernst zu nehmen. Ich habe gesagt, wir können heute alles machen, was wir wollen. Du hast große Freiheiten zu machen, was du willst. Aber wir tun einfach gut daran, die Warnungen Gottes ernst zu nehmen. Vor einiger Zeit haben wir einen Elektroherd gekauft. Und da war sogar die Warnung außen dran geschrieben, nicht nur in der Bedienungsanleitung, sondern draußen war ein großer Zettel in Rot, ja, vor Inbetriebnahme des Herdes Plastikfolie entfernen. Ja, muss man nicht machen. Ich habe doch die Freiheit, die Plastikfolie dran zu lassen. Das ist doch mein Herd, der gehört doch mir. Aber wenn ich den dann anmache, dann merke ich, es fängt an zu stinken. Und das ist absolut nicht schön. Und ich glaube, so ähnlich geht es in unserem Leben, dass wir einfach die Warnungen in den Wind schlagen, die Gott uns gibt in seiner Liebe. Und wir tun, was wir machen und wir merken, war nicht gut. Ich persönlich habe mir oft gesagt, hätte ich doch das ernst genommen, was in Gottes Wort steht. Ich wäre bewahrt geblieben vor vielen Sachen, die nicht gut waren. Und habe mir selber viel Schaden zugefügt in mein eigenes Leben. Eine dritte Sache, alle Schrift ist nützlich zur Lehre, zur Information, zur Warnung. Gottes Wort will uns warnen. Das dritte steht dann aber, und ich glaube, das ist das Eigentliche, zur Besserung. Die Bibel will uns helfen, wie das korrigiert werden kann, wie es besser werden kann. Und an dieser Stelle stellt uns die Bibel eine Person vor, und das ist Jesus. Jesus als Vorbild, wie wir leben können, aber auch als der für die Dinge eingetreten ist, die in unserem Leben nicht gelungen sind, die nicht gut gegangen sind, dass er unsere Schuld vergeben hat. Er selbst hat unsere Schuld auf sich genommen, hat sie getragen dort am Kreuz auf Golgatha, hat unsere Schuld auf sich genommen und davon berichtet die Bibel. Und die Bibel ist die Zentralperson in der Bibel. Alles zielt auf Jesus hin, dass er der ist, der unser Leben in Ordnung bringen kann. Vom Alten Testament her, im Neuen Testament, er ist der Mittelpunkt der Bibel und wir sehen, das ist die eigentliche Botschaft, das Evangelium, dass Jesus das auf sich genommen hat, was in unserem Leben schiefgegangen ist. Und Jesus anzunehmen, das ist eigentlich das Allerwichtigste, zu sagen, ich möchte das annehmen, was Jesus für uns getan hat. Ich danke, dass er gekommen ist, um mein Leben in Ordnung zu bringen, dass es in meinem Leben besser wird. Das war die Wende in meinem Leben. Weil ich wusste, ich habe viele Dinge getan, die waren absolut nicht gut. Und dann habe ich das verstanden, dass Jesus dafür eingetreten ist. Und ich habe das angenommen und ich habe gemerkt, dass mein Leben anders wird und dass ich ein neues Leben beginnen kann in ihm. Dann gibt es noch eine Sache, eine vierte Sache, dass die Bibel uns erziehen will, uns anleiten will, uns trainieren will, damit wir ein Mensch Gottes werden können, der zu jedem guten Werk geschickt ist. Gottes Wort will uns trainieren. Er will uns richtig auf Schritt und Tritt anleiten. Und wenn man trainiert, das ist so, dass man das regelmäßig machen muss, dass man Training möglichst jeden Tag, ne? Jeden Tag eine Runde joggen, das hilft, um fit zu bleiben. Möglichst jeden Tag sich mit einer Sache zu beschäftigen, um etwas zu lernen und so weiter. Dass man etwas richtig einübt, trainiert. Und deswegen glaube ich, ist das wichtig, ganz bewusst jeden Tag die Bibel zu lesen. Nicht nur einmal in der Woche. Fand ich ja ganz ehrlich von dir, dass du das erzählt hast, Mutter, dass er erst am Samstag dazu kommt, die ganzen Losungsverse für die ganze Woche zu lesen, dass man das dann liest. Besser wäre es jeden Tag. Sonst ist das so ähnlich, als würde man einmal in der Woche das ganze Essen von der ganzen Woche auf einmal essen. Und ich glaube, das bekommt uns nicht gut. Wir sind die ganze Woche schwach, ja, sind nicht gut ernährt, sind nicht richtig fit die ganze Woche und dann haben wir viel zu viel auf einmal. Deswegen mache ich persönlich das so, dass ich ganz bewusst mich jeden Tag mit der Bibel beschäftige, weil ich davon geprägt werden will, von Gottes Wort geprägt werden will, dass ich mich erziehen lassen will von Gott, dass ich geprägt werden kann von ihm, mit dem Ziel. Und darum geht es, dass ein Mensch Gottes wird und zu jedem guten Werk geschickt. Dass ein Mensch eine starke und gestandene Persönlichkeit wird. Und das ist heute in unserer Zeit wichtiger denn je, dass man eine echte, starke Persönlichkeit wird. Und das wird man durch Vorbilder, durch Beschäftigung mit Gottes Wort. Und das wünschen wir uns. Das wünsche ich mir für, das brauche ich. Das wünsche ich mir für euch ganz persönlich. Und das wünsche ich mir für viele Menschen, die wir in der Bibelausstellung erreichen wollen. Ob es 1300 werden in einer Woche, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass diese Botschaft wirklich für alle da ist und dass es gut ist und richtig ist, den Menschen das vorzustellen. Was wir hier machen, ist nicht nur eine Sache, die ganz persönlich individuell für Einzelne gilt, sondern was wir hier machen, ist richtig gesellschaftsverändernd. Wir haben einen Einfluss in die Gesellschaft, wenn wir die Werte der Bibel wieder deutlich machen und sagen, so kann man richtig leben. Aber so werden Menschen Persönlichkeiten und wir brauchen Persönlichkeiten in unserem Land. Okay, soweit von der Bibel, von Gottes Wort her. Nach dem Mittagessen werde ich noch ein bisschen mehr vorstellen, was in der Bibelausstellung so alles drin ist, dass man das teuerste Buch der Welt jedenfalls mal gesehen hat und wie man mit der Ausstellung arbeiten kann. Danke für die Aufmerksamkeit.